Hallo, 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 meine Lieben, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode mit niemand Geringeren als Mr. Systems, Christian Stocklauser. Mein lieber Christian, warum bist du eigentlich Mr. Systems?
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Eine gute Frage. Ja, ich glaube, weil es immer schon meine Stärke war, in Systemen zu denken. Ich bin Pragmatiker, ich bin Logiker. Es gibt viele Leute, die haben eher die Stärken auf der menschenorientierten Seite. Bei mir ist es ganz klar aufgabenorientiert, prozessorientiert. Wenn Sachen Wenn ich irgendwo im Supermarkt an der Kasse stehe und sehe, wie da Sachen abläufen, denke mir, warum machen die das nicht so? Warum dann? Also ist einfach mein Naturell, glaube ich, irgendwo in dieser Effizienz zu denken. Ja, weswegen es ja für mich absolut Sinn macht, darauf mein Business aufzubauen und genau in diesen Themen mitzuwirken und mitzuschaffen.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Und im Farbmodell, das habe ich dich eigentlich noch nie gefragt, was die gelb, grün, rot, blau, bist du, hast du einen voll hohen Blauanteil oder nicht?
In welchem Farbmodell? Da gibt es nämlich im amerikanischen und im deutschen Diskmodell sind die Farben nämlich genau gegenüberliegend und vertauscht, deswegen komme ich da immer draus.
Crazy, ja, im Deutschen ist er quasi gelb. Ja, ich bin ein sehr gelber Typ, sehr abenteuerlich, enthusiastisch. Dann gibt es die klassischen Roten, die Baulig zum Beispiel. Dann gibt es die Grünen, es ist sehr spirituell, sehr
Aha,
in
okay.
sich
Kreativ,
gekehrt. Die Maria zum Beispiel, meine Frau, ist ja Yoga-Lehrerin und
ja.
Philosophin. Das ist ein klassisches grünes Persönlichkeitsbild in dem Fall. Und die Blauen sind die Analytiker, die sind die sehr Zahlen-, Daten-, Faktenlastigen.
Got it, got it. Ich bin überwiegend rot, habe aber blaue Anteile. Ja.
Rot-Blau ist, glaube ich, eine sehr spannende Kombination,
Aber
genau für das, was du machst, also System
richtig.
aufbauen.
Im Motivkompass, den kennst du ja auch, oder? Da bin ich auf jeden Fall auf der, das ist die umsetzungsstarke Seite. Wenn man machen will und noch sehr strukturell ist, dann kommt man in die Umsetzung rein, ja. Wo ja gegenüberliegend der Genuss, Harmonie, Kreativität und so weiter, ja, zumindest mal auf der anderen Seite ist, ja.
Also ich würde mich da jetzt echt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wir zwei, wir sollten gemeinsam Business machen, weil ich als gelb-grüner Typ, du als rot-blauer, das ist ja die perfekte Kombo.
Könnte man so sehen, ja, aber da ist natürlich auch sehr viel Konfliktpotenzial mit drin in dieser Kombo, das muss man auch sehen. Oder nur weil sich's ergänzt, heißt ja nicht, dass immer gut ist, sondern ist geil, weil man natürlich unterschiedliche Stärken hat und unterschiedliche Schwächen, die man ein Stück weit aushebelt. Auf der anderen Seite halt auch Konfliktpotenzial ohne Ende, oder? Weil es kann natürlich dann schon reiben, wenn man unterschiedliche Wertesysteme hat. Und sehr, sehr unterschiedlich tickt oder gerade wenn man irgendwo auf einer Ebene ist, wo man miteinander muss. Also kann in beide Richtungen gehen. Ja.
Eine sehr spannende Perspektive, mein Lieber. Bevor wir aufs Thema Profit und Systeme zu sprechen kommen, ich würde das echt gerne nochmal aufgreifen, was du sagst. Wie, also ich habe aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe schon drei quasi Gesellschaften gegründet gehabt mit verschiedenen Geschäftspartnern, immer 50-50 Deals sozusagen. Und ich rede jetzt schon von seit 2012 bis heute sozusagen, echt schon ein paar Jährchen. Und es sind immer nach 1,5, 2 Jahren sind die Beziehungen dann wieder, also sind immer noch Freunde alle gemeinsam, aber die Geschäftsbeziehungen sind nach 1,5 bis 2 Jahren dann tatsächlich abgebrochen worden. Und im Nachhinein betrachtet sehe ich eine große Parallele, die in allen drei Cases war und die jetzt also war eigentlich ein Joke mit dem Rot, Blau und aber eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch sogar ernst gemeint, weil die eine Parallele in allen drei Cases ist, dass ich zu homogen mit den anderen Gründern, also mit dem anderen Gründer jeweils war. Das heißt, wir sind einfach die gleichen Persönlichkeitstypen gewesen, wir haben die gleichen Skillsets, nur beim ersten, der war ein bisschen technisch, mehr technisch als ich. Quasi er hat damals halt Webseiten programmiert und ich habe es verkauft, aber wir haben trotzdem beide Wirtschaft studiert und die anderen zwei, das sind einfach Lookalikes von mir. Und deswegen ist dann im Endeffekt ein bisschen auseinandergegangen, weil wir zu gleich waren im Skillset, zu gleich in den Dingen, auf die wir Lust haben, und wir zu gleich in den Dingen, auf die wir keine Lust haben. Und dann so Systeme, Prozesse aufsetzen, die ganzen repetitiven Sachen mal gescheit systematisieren. Prozesse, alles sehr Enthusiasten, Rampensau, immer gern im Vordergrund. Das war, und daran ist eigentlich gescheitert, dass dann keiner wirklich im Hintergrund die Sachen gescheit aufgebaut hat.
Könnte ich dir jetzt genau das Gegenteil dazu erzählen, und darum spreche ich wahrscheinlich aus, wir sprechen ja alle nur aus unseren Erfahrungen. Bei mir war es genau andersrum. Also ich hatte immer das konträre Gegenstück, ja, waren auch Partnerschaften, aber hat auch nicht funktioniert. Und da waren es aber wirklich die unterschiedlichen Werte, oder der eine steht für das, der andere. Kann Sachen sein wie, hey, dass man irgendwie sehr, sehr pünktlich ist und dass einem das wichtig ist und die andere Person nicht. Das ist ja in einer Beziehung genau das Gleiche. Wenn man irgendwie gleiche Werte hat, tut man sich oftmals leichter, wie wenn der einen Person das wichtig ist und das andere das, und man komplett unterschiedlich denkt. Das wäre jetzt meine Betrachtungsweise, ja. Die Wahrheit, recht haben wir wahrscheinlich beide nicht, aber ich hatte da genau die andere Seite der Medaille und hat auch nicht funktioniert, ja.
Mega spannend auf jeden Fall. Danke für die Perspektive. Wie du richtig gesagt hast, wird wahrscheinlich beides richtig und beides falsch sein. Das kommt dann auf viele Themen drauf an. Es kommt wahrscheinlich auch aufs Geschäftsmodell drauf an. Wenn man eine klassische Agentur hat, ist wahrscheinlich wieder was anderes, wenn man ein SaaS-Business hat, wenn man ein Event-Business hat. Zwischen wirklich dann die verschiedenen Skills an. Mein Lieber, coming back to profit. Wir sind ja heute hier im Profit-Podcast. Ich finde es ja schon mal mega geil, dass wir einen absoluten Systemexperten bei uns haben. Wir haben unter anderem auch die Michelle Lenz im Profit Podcast, die sehr viele interessante Dinge erzählt. Zum Beispiel das Framework, das dort Dinge, auch Markus Fieghofer zum Thema Productivity hat auch sehr, sehr viele interessante Dinge geteilt. Beide sprechen darüber, dass man natürlich hier, um effizienter zu sein, Systeme besser zu haben, ist natürlich mal streichen, also Dinge eliminieren, dann Dinge automatisieren, dann das Dinge delegieren etc. Aber ich würde echt heute gern von dir lernen, mein Lieber. Ich bin heute der Student, ich bin der Schüler hier von Christian Stockhauser. Systeme. Was ist denn da der größte Hebel für den Profit, wenn du zum Beispiel die klassische Agentur dir anschaust? Deine Agentur, Performance Marketing Agentur, Facebook Ads für E-Commerce zum Beispiel, zwei, drei Angestellte, dann drei, vier Freelancer, irgendwie 40, 50.000 Euro im Monat Umsatz, Personal Brand ist irgendwie im Vordergrund, macht viel Instagram-Content, ein bisschen Public Speaking. Wo sind denn da die größten Systeme? Ich meine, wir sprechen natürlich über eine Onboarding-Automation, das ist klar, aber was sonst? Was sind so die großen System-Hacks, die, wo du sagst, das hat wirklich den großen Impact auf die Profitabilität?
Okay. Also das größte System ist, glaube ich, das Wirtschaftssystem, wenn wir in diesem Kontext gehen. Danach das Unternehmen ist ein System für sich selber. Dann könntest du jetzt das Unternehmen in ein Vertriebssystem aufgliedern, in Fulfillment und Vertrieb und Marketing. Das heißt, einmal das Verständnis, dass Systeme überall existent sind, egal ob das in der Natur, in der Wirtschaft oder sonst wo ist. Systeme sind überall, und es gibt Systeme, die kleinere Systeme und wiederum kleinere Systeme haben. Das heißt, wie weit wollen wir es aufdröseln? Wenn wir jetzt ein Unternehmen betrachtet, spricht man dann halt meistens von unterschiedlichen Gewerken, wie eben ist jetzt Vertrieb, Marketing oder ist es im Fulfillment? Ich glaube, dass das Unternehmen als Ganzes effizient sein soll. Natürlich hat man irgendwo einen Ansatzpunkt, wo man reinstartet mit der Systematisierung, wo man den größten Hebel hat. Diesen möchtest du ja wissen. Ich glaube aber, dass sich der Hebel immer verlagert. Weil wenn jetzt der größte Hebel im Vertrieb ist, so arbeiten wir dann meistens im Agenturgeschäft. Die meisten kommen mit dem Vertrieb. Irgendwo ist im Vertrieb Chaos. Man merkt irgendwo, es fallen Deals unter den Tisch. Man geht den Kontakten vielleicht nicht so nach, wie man ihnen nachgehen könnte. Also das heißt, der Vertrieb ist irgendwo gefühlsbasiert und nicht wirklich auf Zahlen, Daten, Fakten. Das merkt man, wenn die Leute einem die Zahlen nicht sagen können. Dann ist der Hebel meistens im Vertrieb. Ja, einfach weil im Vertrieb, gerade wenn du jetzt so einen typischen, nimm mal so einen Telefonvertrieb her oder auch irgendwie Marketing, wo halt ganz, ganz viel Volumen in Form von Telefonie drinnen hast, wo du vielleicht schon ein Skript hast. da macht es halt Sinn anzusetzen, weil du dort immer wieder das Gleiche machst. Also du hast da sehr, sehr repetitive Sachen drin, wo du hinten raus vielleicht mit den Projekten noch viel, viel individueller bist. Dort zu systematisieren, viel, viel schwieriger. In einem Vertrieb, wo ich weiß, ich rufe jetzt jemanden an, das mache ich 200 Mal am Tag, das machen vier Vertriebsmitarbeiter, das machen sie 25 Tage im Monat, dann weißt du, wie viel Mal, dass du das Ding eigentlich machst. Das heißt, wenn du dort Effizienz reinbekommst oder deine Ergebnisse verbesserst, dann hat das natürlich einen großen Impact auf die Resultate. Das heißt, man schaut sich eigentlich immer an, wo kann ich mit wenig möglichst Input den größten Output rausholen. Und das ist Vertrieb einfach sehr, sehr beliebt, einfach weil du auch direkt den Return on Invest hast. Also machst ja instant mehr Umsatz dadurch, wo du, wenn du irgendwo im Fulfillment Personalressourcen einsparst, ist das nicht so transparent, wie wenn du im Vertrieb halt siehst, es kam mehr Umsatz rein, oder? Ist ja im Marketing genau das Gleiche. Welche Seite optimierst du zuerst? Irgendwo die Danke-Seite oder die Ads selber ganz am Anfang? Das heißt, du fängst tendenziell immer ganz Anfang am Trichter an zu optimieren und optimierst nach hinten, wo das Volumen an Aktivitäten oder an Page-Views oder was auch immer kleiner wird, weil dort der Hebel auch kleiner wird. Das heißt, ich würde sagen, tendenziell im Vertrieb und dort kann man mittlerweile ganz, ganz viel mit Technologien machen. Heißt eben CRM einzuführen, heißt irgendwelche Dashboards zu haben. Ich meine, dass ich jetzt ein Lead nicht mehr aus Facebook rauskopiere und dann manuell ins CRM reinschreibe, solche Sachen zu automatisieren. Das macht Sinn und wenn du halt ein cooles System hast, dann müssen die Leute auch cool drauf arbeiten, weil der Mensch ja ein Teil des Systems ist, ja. Hat das die Frage beantwortet so ein bisschen?
Hundertprozentig, sehr, sehr, sehr geil herbeigeleitet. Ich frage mich halt immer, okay, verstanden. Man setzt beim größten Teil des Trichters an, das ist am Anfang im Vertrieb. Aber was ist jetzt mit Agenturen, die zum Beispiel keinen Telefonvertrieb haben, also die keine Kaltakquise telefonisch machen? Aber wo siehst du da den Hebel? Man ist die Frage, was machen Agenturen sonst? Die man haben halt Lead-Ads wahrscheinlich live und dann im Endeffekt jetzt doch durchtelefoniert oder haben einfach Lead-Magnets und dann gibt es eine E-Mail-Automation, die hinten rauskommt oder halt sehr viel Empfehlungsmarketing. Empfehlungsmarketing ist natürlich, das ist vielleicht eine gute Frage, wie kann man Empfehlungsmarketing systematisieren, weil bei uns jetzt zum Beispiel Wildcards etc. etc. Aber fangen wir mal größer an. Okay, Vertrieb ist das wichtigste System für Profitabilität.
Marketingvertrieb würde ich sagen, oder? Weil wenn du keine Kontakte irgendwo jetzt im Vertrieb hast, also Marketing gibt es ja nicht überall, wenn ich jetzt Kaltakquise mache, ziehe ich mir irgendwo eine Leadliste, dann macht es halt auch Sinn, dass ich mir da eine gute Leadliste ziehe, oder? Weil ich habe ja hinten raus wieder viel Aktivität. Also auch dort fange ich von in der Optimierung an. Jetzt in deiner Mastermind-Welt oder so ist Marketing natürlich ein wichtiger Bestandteil noch im Vertrieb. Wobei du im Marketing halt irgendwann gehst du hin und drehst den Hahn für die Ads auf, im besten Fall, und es kommen mehr Leads rein. Den Hahn aufzudrehen ist jetzt aber nicht so viel Arbeit, wie wenn du hinten im Vertrieb auf einmal viermal so viel Leads hast. Also da geht ein Engpass auf. Die Ads zu skalieren, da musst du jetzt nicht irgendwelche extremen Systeme schaffen, sondern musst wissen, wie kann ich einen geilen Funnel aufzusetzen. Da aber mehr Traffic raufzuschicken, gibt dir ja nicht so viel mehr Arbeit, musst ja wegen dem nicht doppelt so viel arbeiten. Im Vertrieb hast du aber ein Problem, weil wenn du da die Leute durchtelefonieren musst, dann solltest du schauen, dass du das effizient machst. Das heißt, irgendwo gleiches, wenn du jetzt kein Problem hast, Kunden zu gewinnen, wenn die Kunden reinsprudeln, jetzt machst du ein geiles Webinar, jetzt kommen auf einmal 20 Kunden rein, die sich nach dem Webinar direkt irgendwo in einem Checkout einbuchen, musst du gar keinen Vertrieb machen. Nicht ein Engpass. Jetzt hast du aber 20 neue Agenturkunden, die du dann for you abfrühstücken musst, dann ist dort dein Engpass. Das heißt, du arbeitest immer engpassorientiert. Tendenziell ist der erste Engpass im Vertrieb. So kommen die Kunden zu uns. Dann im besten Fall helfen wir denen mit richtig geilen Systemen. Dann funktioniert es im Vertrieb, dann skalieren die im Vertrieb. Dann entsteht automatisch der nächste Engpass. Das ist das Coole an meinem Business, wenn ich meinen Job richtig gut mache, kann ich gute Upsells platzieren, weil wenn der Vertrieb läuft, haben sie danach irgendwo im Fulfillment, in der Kundenbetreuung den nächsten Engpass, der einfach logischerweise dann entsteht. Ja.
Mega geil. Also super smart mit dem Engpass denken. Und wie du richtig sagst, dann Irgendwann kommt sogar der Engpass auf Renovation oder Customer Retention oder so. Also es ist eh
Ja.
nie enden wollend.
Oder dass es so viele Kunden sind, dass du halt gar nicht mehr weißt, wann kommt das ganze Geld rein, dann bist du in der Liquiditätsplanung und machst halt dort irgendwelche Themen. Irgendwo gibt es ja auch immer einen Engpass. Du kannst ja jetzt auf eine Milliarde skalieren, dann hast du andere Engpässe, dann kommt irgendwann das Personal dazu, dann hast du irgendwelche Compliance-Geschichten, du hast immer irgendwelche Engpässe und systematisieren tust du eigentlich immer dort, wo halt der Engpass ist und dann entsteht immer irgendwo anders eigentlich wieder ein Engpass. Und dass du irgendwann mal fertig bist mit Systematisierung, gibt's halt auch nicht, ja. Also.
Wo siehst du, mein Lieber? Weil ich möchte wirklich heute sehr viel von dir lernen und das mache ich schon natürlich. Also ich habe schon viele Dinge mitnehmen können für mich. Wildcard Funnel. Also erstens mal ist das zum Glück nicht der einzige Funnel, den wir bespielen dürfen, aber es ist ein wichtiger von uns. Also dass quasi Bestandsmitglieder jemanden mitnehmen können zu einem der nächsten Events und dann halt hinten raus natürlich dann schon ein Verkaufsgespräch haben auf die Mastermind. Wo siehst du da deines Erachtens nach den größten Hebel, den wir im System ansetzen dürfen? Ich meine, von deiner Warte aus, du sagst wahrscheinlich, man muss sich von vorne nach hinten anschauen und schauen, wo der erste Engpass kommt. Der Engpass bin oft ich, deswegen habe ich das jetzt schon mal ausgelagert, dass diese Bewerbungsgespräche halt einerseits zwei Dinge passieren. Erstens macht sie Alexandra jetzt, wofür ich sehr dankbar bin, Alexandra Müller. Und zweitens gibt es halt für jeden in dem Prozess gibt es ein Video, wo ich erkläre, was eine Wildcard genau ist, was das bedeutet, was danach das Produkt ist, etc. Das heißt, man hat meine Energy, man hat schon einen besseren Frame. Das ist schon eine Sache, die wir genommen haben, weil ich habe halt doch die Bewerbungscalls einfach alle gemacht früher und so. Das heißt, das war ein Engpass, der ist mal gelöst, aber was siehst denn du sonst noch? Du hast deinen Funnel auch von innen erleben dürfen, mein Lieber. Wo siehst denn du also ist ja wirklich eine konkrete Businessfrage für mich. Was würdest du als nächstes systematisieren oder optimieren?
Das ist eine Skalierungsfrage, Systematisierung, ja, ist auch Systematisierungsfrage. Kann ja auch sein, dass es gar nicht mehr so viel mehr zu systematisieren gibt. Der Wildcard-Funnel ist ja nur ein Teil von deinem Vertriebssystem. Also ist ja wieder Untersystem, wo Leute in deinen Vertrieb reinkommen. Könntest ja genauso auch Ads schalten, wo die Leute in den Vertrieb reinkommen und andere Leadquellen dazu addieren, wo du mehr Potenzial in der Skalierung hast. Und dann natürlich kannst du jetzt sagen, okay, Wildcard Funnel, ein Problem oder eine Herausforderung, wie viele Events hast du im Jahr? Wenn das doppelt so viel wären, könntest du tendenziell auch doppelt so viel Wildcards einladen, weil wenn du auf einem Event 100 Teilnehmer hast und 100 Wildcards, ist das wahrscheinlich nicht irgendwo zielführend, oder? Das heißt, irgendwo hast du ja ein Cap drauf, was das Volumen an Events und auch potenziell, wie viel kannst du Wildcards überhaupt reinschütten? Irgendwo ist da ein Deckel drauf. Jetzt hast du dich selber aus der Gleichung rausgenommen, indem das jemand anders die Gespräche führt, ja. Jetzt könntest du überlegen, wie kommst du zu den Gesprächen? Kannst du irgendwie anders diese Gespräche generieren, damit sie auf Wildcard? Gibt es ein kleineres Event, was du noch zwischen den größeren machst, wo nur für Wildcards ist? Das wären dann einfach andere Leadquellen. Oder ich kenne andere Coaches, die haben auch ihre größeren Programme oder ganz viele. Da gibt es halt kleinere Programmchen beziehungsweise kleinere Tickets, kleinere Events, wo du die Leute reinschießt, dann kannst du mehr Leute als Wildcard irgendwohin einladen, um daraus dann dein Vertriebssystem anzufeuern, um dann die Kunden für die Mastermind zu generieren. Ja,
Das
also
klingt
muss ja
super.
auch nicht immer sein, dass das Bestehende, kann ja auch sein, dass das Bestehende schon richtig geil ist. Dann muss man es auch nicht mehr systematisieren, wenn das schon richtig gut funktioniert. Ja, besser ist immer mehr von dem zu machen, was funktioniert. Mit der Jonathan Laufer hat mir das, da hat mir da, und der hat es wiederum von Alex Hormozi, zuerst immer mehr machen von dem, was man schon macht, dann das, was man macht, besser machen und erst dann was Neues machen. Das sind auch, glaube ich, drei gute Tipps, die ich mir von jemand anders und der wiederum von jemand anders gemerkt hat, der halt das irgendwann mal schlau gesagt hat, was ja auch stimmt und nachvollziehbar ist.
Mega, danke schön, mein Lieber. Wenn wir die Ideologie aufnehmen von dem mehr, besser, neu in der Reihenfolge, was siehst denn du am Markt? Weil du bist ja wirklich auch mit sehr vielen Agenturen und Infopreneurs im Austausch und auch sind auch sehr viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Kunden von dir. Was siehst denn du als die eine Dinge? Also die eine Sache, das eine Ding, was die Leute viel mehr machen könnten, weil ich bin auch davon überzeugt, bevor du was Neues machst, mach einfach besser das, was du eh schon machst, und dann mach mehr davon. Was ist denn so die eine Sache? Ist es Telefonvertrieb? Ist es, dass man mehr Ads schalten sollte? Ist es, dass man mehr Vertriebler einstellen sollte? Was ist es denn die eine Sache? Von dem, wo du siehst, hey, das sollten eigentlich alle öfter machen, weil die sollten eigentlich mehr Content auf YouTube produzieren. I don't know, weißt du? Also was ist denn wirklich die eine Sache, von der man einfach mehr machen sollte?
Gut, hat ja jeder Unternehmer die eine Sache, von der man mehr machen sollte, was zufällig noch das ist, was aufs Business einzahlt. Ich glaube, dass Unternehmer schlanker werden sollten. Ja, also was ich immer wieder sehe, ist, in der Skalierung ist cool, es kommen neue Mitarbeiter dazu und man hat so schnell einen Haufen. Ja, im Konzern würde man sagen, Verwaltungsapparat, auch wenn das vielleicht bei einer Agentur nicht so ist. Aber man sammelt sich so viele Dinge an, die es vielleicht gar nicht bräuchte. Und der zweite Weg, auch übrigens, ich spreche aus Erfahrung, also zuerst baust du mal dazu und die Fixkosten steigen und alles steigt und mehr Mitarbeiter und mehr von dem und mehr Software-Abos und mehr Prozesse und mehr dies, das, jenes und dann sammelst du dir so einen Haufen Zeug an, aber dann bist du auf einmal nicht mehr so dynamisch und so schnell und effizient. Und dann gehen überall die Alarmglocken auf und überall die Lichter, wo du eben siehst, dass Unternehmen nicht effizient sind. Und das ist bei Agenturen noch 20 Mal besser, wie wenn du jetzt irgendwo in ein produzierendes Mittelstandsunternehmen gehst, weil da ist das noch viel, viel, viel extremer. Da mahlen ja die Mühlen noch langsamer. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit und wir entwickeln uns in einer Zeit, wo du sowas von schnell und wendig und dynamisch und unabhängig und frei sein solltest in deinen Entscheidungen und in deinen Tun, vor allem gerade wenn man irgendwie so eine Digitalagentur ist, also klein und wendig und dynamisch, weil der Markt verändert sich, die Tools, die Technologien sind sowas von schnell, schnell, schnell. Und da glaube ich, dass viele Unternehmen viel, viel schlanker, aber in dieser Schlankheit viel, viel effizienter und profitabler agieren könnten und auch somit schneller wachsen. Ja, also
Absolut.
weniger ist mehr, was ja eigentlich der total einfachste Systematisierungsansatz sowieso ist, oder? Um Effizienz zu steigern, einfach schauen, was kann man weglassen, was braucht man vielleicht gerade gar nicht.
Super spannend, dass wir uns da wieder auf einem ähnlichen Punkt treffen, wie auch bei Michelle und auch bei Markus, dass es halt wirklich im ersten Schritt ums Streichen geht, bevor du überhaupt irgendwas automatisierst oder delegierst oder systematisierst, dass du wirklich überlegst, brauche ich das eigentlich wirklich? Muss das wirklich sein? Brauche ich den Twitter-Account zum Beispiel oder X? Brauche ich den wirklich? Muss ich den wirklich bespielen? Oder muss ich wirklich zu dieser Konferenz gehen und muss ich dort einen Stand haben oder kann ich es vielleicht streichen?
Ja.
Was sind Dinge, vielleicht um das Thema noch angreifbarer zu machen, die du siehst, die eigentlich viele, also wo könnten Agenturinhaberinnen und Agenturinhaber noch viel schlanker werden? Oder Online-Entrepreneurs? Also wo. Mein Mitarbeiter, klar, habe ich schon gesagt, aber was ist denn so wirklich? Was sind so die Dinge, wo du sagst, das sind echt Ineffizienzen, die du bei deinen Kundinnen und Kunden regelmäßig siehst?
Auf der Techn, ich schaue auf das Ganze immer von verschiedenen Ebenen. Es gibt die technologische Ebene und die menschliche Ebene und die Prozessebene. Also diese drei Pfeiler könnte man hier nehmen zur Betrachtung. Auf der technologischen Ebene weniger Tools, dafür die Tools, die in dem Bereich die besten sind. Ja, ich sehe das immer, dass sich irgendwelche Leute All-in-One-Software suchen oder so die eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass es gerade in der Technologie für jeden Zweck, nehmen wir Kaltakquise beispielsweise, um Beispiel reinzubringen, da gibt es für mich nur ein Tool, wo ich am effizientesten bin. Das ist Close, weil ein Vertriebler dreimal so viele Leute am Tag anrufen kann, wie in einem anderen Tool, in einem anderen CRM drei Vertriebler eben, oder? Das heißt, ich glaube, es gibt so immer diese Branchenführer in den Tools. Und damit kann man unheimlich viel Effizienz einsparen und auch Personal und somit wieder Profit und Marge und etc. Das ist auf der technologischen Ebene, glaube ich, das. Auch perspektivisch noch viel, viel mehr, weil Entwicklung schreitet so schnell voran, dass du nicht mehr in mehreren Rubriken der Beste sein kannst, sondern nur noch in einer, wenn du mit einem sehr, sehr engen Fokus wirklich voranschreitest in der Entwicklung. Das auf der technologischen Ebene, auf der menschlichen Ebene miteinander zu sprechen, sich zu verstehen, Kommunikation ist das größte Thema, dass man untereinander weiß, wie muss man arbeiten. Wie müssen Sachen gemacht werden? Was macht man nicht? Was macht man auch? Welche Sachen? Wo finde ich was? Was wieder aus der Prozessebene kommt, ist ja der dritte Pfeiler, dass man weiß, wie macht man gewisse Dinge? Wie sollen die gemacht werden? Was ist der, also, wie sollen Arbeitsabläufe, also ein Prozess ist ja nichts anderes wie ein Ablauf von Schritten, der immer wieder auf die gleiche Art und Weise gemacht werden soll. Wenn die Prozesse klar sind und der Mensch weiß, was diese Klarheit bedeutet und wie die Sachen zu machen sind und dann noch die richtigen Tools im Hintergrund ist, dann sprechen wir von der Systematisierung, weil Mensch, Technologie und die Prozesse miteinander funktionieren und das ist per se die Definition eines Systems, dass mehrere unterschiedliche Teile und Bestandteile ineinander greifen und miteinander funktionieren und harmonieren.
Wow, das ist echt ein sehr, sehr, sehr powerfules Abschlussstatement schon fast von unserem Podcast. Ich habe noch eine Frage, mein Lieber, damit wir auch respektvoll mit deiner Zeit umgehen. Wenn du an den Christian vor 4, 5 Jahren denkst, der quasi das ganze Thema CRM, Vertriebssysteme noch quasi in der Expertise, wie du es jetzt hast, quasi noch vor sich hat, die Richtung. Was würdest du ihm raten? Was würdest du ihm raten? Was sind die ersten 1, 2, 3 Schritte, um konkrete Systeme, Prozesse im Unternehmen, im Business einzubringen? Was sind so die ersten Dinge, die du einfach jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin mitgeben möchtest oder die du dir selbst raten würdest vor ein paar Jahren?
Selber länger drin bleiben. Also da fühlen sich auch viele angesprochen und da können wir jetzt den Bogen nochmal spannen zum Anfang mit verschiedenen Persönlichkeitstypen. Ich habe die meisten Kunden arbeiten gern mit mir zusammen. Also einen Berater holst du dir ja, wenn du die Sachen selber umsetzen willst und dann For-You-Dienstleister, einen Dienstleister holst du dir, wenn du die Sachen am liebsten abgeben würdest, um das zu pauschalisieren. Mag nicht immer so sein, aber meistens vielleicht. Und ich selber beispielsweise, ich bin kein Fan von Vertrieb und jeder Vertriebsprofi, der mich jetzt hört, würde sagen, das ist ein Mindset-Thema, das mag auch sein. Es gibt aber deutlich bessere Beschäftigungen, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte. Und deswegen habe ich immer ein bisschen Abstand zu dem Ganzen gehalten und versucht, okay, jetzt hole ich mir einen Mitarbeiter, ich gebe das schnell ab, dann muss ich selber nicht mehr machen. Und was ich jedem raten würde, auch wenn man Strukturen hast, wenn man Prozesse verteufelt, um das jetzt ein bisschen extremer auszudrücken, trotzdem da wirklich, um sich rauszuziehen, muss man zuerst richtig drinnen sein. Man muss es verstehen in der Bar, also die Basics muss man verstehen. Man muss verstehen, wie möchte ich, dass mein Unternehmen läuft. Man muss da auch mal ein bisschen runterschlucken und dann nochmal durchgehen durch das Ganze. Weil was abzugeben und was zu delegieren macht erst dann Sinn, wenn man es selber verstanden hat. Und dann kann man eine Ebene höher gehen und aus der Vogelperspektive drauf schauen. Man weiß aber, wie es unten läuft. Und was ganz viele machen, was auch, wo ich mich ertappe, ist, dass man sich zu früh rauszieht, sagt, okay, gut, jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun, deswegen aber blinde Flecken im Unternehmen bekommt. Und die kosten sehr, sehr, sehr viel Geld, ja. Und im schlimmsten Fall muss man selber eh wieder zurück, weil es nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Extrem stark. Vielen, vielen Dank. Nehme ich mir mit, dass man echt nichts abgeben sollte, bevor man es nicht selbst wirklich gecheckt hat und gescheit prozessiert hat. Mega. Nice. Dankeschön, mein Lieber. Eine
Bitte gerne.
letzte Frage habe ich natürlich noch, wenn man sich jetzt nach dem Podcast denkt, wow, der Christian Stocklauser, der ist ja wirklich Mr. Systems. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte?
Also sehr, sehr gerne einfach auf die Webseite gehen, lab01.at, da kann man sich überall irgendwo eintragen, Beratungsgespräch oder sowas buchen und dann schauen wir uns mal unter die Haube, ich sage mal die Kittelbrennfaktoranalyse was so viel heißt wie eben schauen, wo sind die Engpässe, wo macht Systematisierung Sinn und wo kann man mit dem kleinsten Input den größtmöglichen Output eben für sein Unternehmen, Business rausholen, ja. Denn nur wenn man geile Prozesse hat, glaube ich auch, und ich glaube viele von uns, wieder wie in, habe ich in Spanien schon gesagt, auf der Bühne, auf deiner Mastermind, dass man, ich glaube, wir haben alle irgendwo im Unternehmertum gestartet, um unser Leben selbstbestimmt leben zu können, gewisse Freiheit zu haben. Und die hat man meiner Meinung nach als Unternehmer nur, wenn man zuerst diese Strukturen und Prozesse schafft, damit man sich rausziehen kann, um sich dann anderen Themen und seiner Freiheit widmen zu können, ja.
Amen. Wunderbar. Lieber Christian, Dankeschön. Dankeschön für den richtig, richtig geilen Podcast. Ich freue mich, dass wir uns bald sehen, mein Lieber.
Ja.
Und ja, danke nochmal. Alles Liebe.
Danke dir für die Einladung, Patrick.
Gerne. Servus.